Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, dass man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Wenn das Eigenkapital da ist, aber die Eigenkapitalanforderungen für den Käufer höher sind, plus die Nebenkosten, und er muss schon die Nebenkosten dann mitbringen oder noch mehr Eigenkapital, dann wird es vielleicht für ihn irgendwann unrentabel oder entscheidet sich dagegen. Dann habe ich ein Modell gefahren, habe der Bank gesagt, so, pass mal auf, die Zeiten haben sich verändert. Bei 2 oder 4 Häusern mache ich jetzt folgendes, habe ich jetzt folgenden Vorschlag, ich verkaufe im veredelten Rohbau. Ja, das ist kein geschützter Begriff. Das heißt eigentlich, dass man sagt, ich baue keine Oberflächen ein, keine Fußböden, Türen, Waschbecken und so weiter und sage, das heißt, der Einstandspreis ist geringer, der Käufer baut sich das Sache selber ein, er hat also weniger Makler und Grunderwerbsteuer und Notar auf den Kaufpreis, den Rest macht er selber, kann meine Handwerkerkontakte nutzen, ich habe eine Liste rübergegeben, um einfach mich mit dem Käufer anzunähern. Ja, hat die Bank gesagt, hey, was für ein toller Vorschlag, sind der Erste, eine große Volksbank hier in der Stadt, sind der Erste, der sich Gedanken macht, unser Vorstand will uns, wenn Sie mal kennenlernen, kommen Sie doch mal vorbei, ja. Ja, was war cool, aber Quintessenz war, veredelte Rohbau hat keinen interessiert. Ja, so ehrlich muss man dann einfach auch sein.
Okay, aber, okay.
Genau, ich habe mir Gedanken gemacht und am Ende wollten die Leute haben gesagt, nee, ich will das fertig haben.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Fossi. Hi Fossi.
Hi Marco.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wird Zeit für ein großes Fossi-Update. Du bist also seit Jahren bei Immocation, auch bei uns im Coaching-Team und weißt noch, wie wir uns kennengelernt haben im Office bei uns und ich gemerkt habe, boah, was hast du alles gemacht und vor allem, wie gut kennst du dich mit Immobilien aus? Also baust eben auch selber, hast sehr viel gebaut, machst Gewerbe, machst alle möglichen Sachen und sehr ja, charmante Projekte immer, sehr zielgruppenorientiert, sehr durchdacht. Du hast ja auch studiert eben. Ja, also viele kommen ja zu Immobilien nicht über diesen Weg. Du hast wirklich die Ahnung davon und setzt das für dich um. Und ja, du bist jetzt 37. Wir hatten gerade im Vorgespräch, wie geil der Punkt ist, jetzt einen Podcast zu machen, weil du dir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit für dich nimmst. Und ja, wir werden sprechen über PV, über Buy and Hold, aber auch über Build and Hold, also bauen und dann wirklich behalten. Eine Ferienimmobilie, ein Boardinghaus, Hotelprojekt, da ist viel passiert bei dir in den letzten 3 Jahren. Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Ich fange mal anders an heute. Bist du frei, würdest du sagen?
Frei von was, oder?
Frei zu entscheiden, was du tust und was du nicht tust. Fühlst du dich so?
Ich fühle mich so, ja. Ich fühle mich so frei zu entscheiden, welche Projekte ich mache, welche ich nicht mache, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Natürlich ist es nicht so, dass alles hinter mir gelassen zu sein, ist auch nicht das Ziel gewesen, sondern mir macht meine Arbeit ja Spaß. Ich habe nicht das Ziel, mich irgendwann davon zu lösen, sondern ich liebe Projektgeschäft, ich liebe Projektentwicklung. Und so wie es aktuell ist, und ich kann es mir frei einteilen, ja, würde ich sagen, das ist für mich der schöner Freiheitsmoment, ein schönes Freiheitsgefühl, ja.
Wann hast du deine erste Immobilie als Investition gekauft?
Die erste habe ich ja gebaut, betreutes Wohnen damals, das war, glaube ich, 2013, ja.
2013. Okay, also 11 Jahre her jetzt?
Ja.
Und fühlst du dich so, also bist du finanziell so frei, dass du sagst, wenn ich jetzt keine Projekte annehme gerade, dann weiß ich, dass in 5 Jahren auch noch gut ist?
Ja, wobei ich natürlich auch eine Mischung mache. Ja, ich mache ja auf der einen Seite das Bauträger- und Projektentwicklungsgeschäft. Und wir haben ja nach wie vor, und davon so bezahle ich auch quasi auch mein Team unter anderem, unternehmerische Tätigkeiten für Externe. Ja, die kann ich auch steuern, wie ich will. Wir haben immer quasi einen stetigen Verwaltungsstamm, den wir so mit betreuen, mit einem schönes Portfolio, was wir so super verwalten können. Und da ist es so, dass da die Einnahmen-Ausgabenseite super funktioniert, dass das quasi von alleine läuft. Genau, das ist so der Tenor. Denn auf der anderen Seite könnte ich ja sagen, okay, ich stecke weniger Tilgung in die Immobilien, um da mehr Cashflow rauszuziehen. Das ist von der Strategie nicht so meins. Ich bin eher immer auf dem Ziel zu sagen, okay, in den ersten 10 Jahren, wenn man die klassische Finanzierung macht, versuche ich schon mehr zu tilgen, um dann nach 10 Jahren zu schauen, wo wir dann rausgekommen sind. Und dann vielleicht auch später ein Zinsänderungsrisiko oder so einfach abpuffern zu können, weil ich schon den Verschuldungsgrad deutlich reduziert habe. Insofern ist es ja auch immer so weit die Frage, was von den Immobilien tilge ich und was am Ende nicht und wie ändert sich dadurch eigentlich meine finanzielle Situation.
Ja. Okay, aber du hast einen Bestand, das meiste davon ist selbst gebaut, oder?
Das meiste davon ist selbst gebaut, ja.
Ja. Und wo? Erklär mal den Leuten kurz ungefähr, welche Lagen du dein Bestand hast.
Ja, unterschiedlich. Ich habe konzeptionelle Immobilien im Stadt- und im ländlichen Bereich. Ja. Da gibt es mal so betreute Wohnanlagen zum Beispiel, die habe ich in Gemeinden und kleineren Orten, Städten gebaut mit 20.000, 30.000 Einwohnern, aber auch in der Stadt. Gewerbeimmobilienentwicklung, zum Beispiel wie Supermärkte, habe ich dann eher im ländlichen Bereich. Da geht es natürlich auch darum, Grundstücke und Gemeinden zu oder Grundstücke zu finden, die bezahlbar sind und Gemeinden zu überzeugen, um diese Entwicklung durchführen zu können. Das ist eine sehr, sehr spezielle Projektentwicklung. Da kann man nicht mal eben mitten in der Stadt für 5.000, 6.000 Quadratmeter kaufen. Das ist eher unwahrscheinlich. Und wenn, ist es richtig, richtig teuer. Da muss ja auch eine Rendite bei überbleiben. Insofern ist das eher auch im ländlichen Bereich. Und sonst habe ich so, na klar, Studentenwohnungen und dann eher in der Stadt.
Okay. Und das gibt dir einfach soweit die finanzielle Sicherheit, dass du sagst, wenn ich jetzt die nächsten 3 Jahre keine Projektgewinne realisiere, habe ich kein Problem.
Genau, habe ich kein Problem. Ich komme jetzt mit den ersten Immobilien auch in die ich gebaut und behalten habe, in die Steuerfreiheit. Jetzt, die habe ich zum Teil privat gemacht. Da könnte ich jetzt eben nach 10 Jahren den steuerfreien Exit hinlegen. Und da zeigt sich natürlich auch ein schönes Delta aus Wertentwicklung auf der einen Seite zu den natürlich geringen Baukosten von vor 7, 8, 9, 10 Jahren und eben auf der anderen Seite der hohen Tilgung, die ich dann geleistet habe, sodass wir hier eben, genau, da immer mir sehr, sehr sicher bin, wenn ich da finanziell was machen müsste, könnte ich das eben machen. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Ich möchte das gerne weiterhin behalten. Insofern, kann ich eigentlich mir mein Geschäftsführergehalt auszahlen, das so hoch ist, wie ich das brauche. Und das ist eigentlich relativ stetig und gleich. Und dadurch ändert sich jetzt nichts großartig. Ich muss jetzt dafür nicht extra Projekte ran schaffen, um mir das auszahlen zu können.
Ja, super. Und jetzt spielst du Tennis?
Noch nicht. Ich warte noch. Ich habe mich angemeldet. Ich warte noch auf die Zusage. Vielleicht klappt's heute. Und das sind so die neuen Dinge. Ich habe eben bei dem ganzen Projektgeschäft und den Projektentwicklungen immer versucht, in verschiedenen Phasen zu sein. Ja, ich habe ein Team mit allen Haustechnikern und Betreuerinnen und so weiter von 10 Leuten. Da sind meine Verwaltungsmitarbeiter.
Das geht ja.
Ja. Oder? Ja, genau. Also die Frage ist ja immer, was mache ich selber und was kaufe ich ein? Und es gibt Dinge, die mache ich lieber selber im Büro, in allen möglichen Bereichen. Und es gibt eben Dinge, die kaufe ich eben lieber ein. Und wenn das so ist, dass ich ein großes Projekt mache, dann habe ich natürlich ungern jetzt 15 Maurer angestellt, das ist klar. Ne? Sondern mein Team ist eigentlich so aufgebaut, dass wir eine Abteilung für Vermietung und Verkauf haben, eine Abteilung für Buchhaltung. Und dann haben wir eben ein paar Objektbetreuer, die unter anderem auch Bauleitung machen können, Elektromeister, ein Tischlermeister, Betreuerinnen, hier und da noch ein paar Zusatzkräfte, die einfach unterstützen im Bestandsaufbau, also in der Bestandspflege, das ist nicht im Bestandsaufbau, sondern in der Bestandspflege von Außenanlagen, aber eben auch dann, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe, dann können wir die relativ schnell auf links ziehen, ohne jetzt groß einkaufen zu müssen. Aber bei großen Projekten natürlich brauche ich natürlich Fachfirmen und da freue ich mich über gute Kontakte und Beziehungen. Und das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, verschiedene Projekte, verschiedene Größen. Und ich war eigentlich immer, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, in den verschiedenen Projektphasen. Das heißt, die Projektentwicklung mache ich ja selber und bringe das Ganze an den Start, mache die Akquise, die Finanzierung und so weiter. Und dann dahin zu kommen, zu sagen, so, jetzt läuft das Projekt und dann mache ich noch vielleicht die Bauleitung oder ich habe einen Bauleiter und dann läuft das Projekt erstmal, ist mein Impact, der da gefordert ist, erstmal halt geringer. Und dann kann ich mich eben um ein anderes Projekt kümmern. Und so war ich immer diesen drei in verschiedenen Projekten, in verschiedenen Phasen. Das heißt, ich habe mit einem begonnen, ich war bei einem in der Bauphase und bei einem in der Fertigstellung. Und dann kam aber das ganze Thema Corona und auch Materialengpässe und dann bin ich so, hat sich alles so ein bisschen verschoben. Und ja, dann war es natürlich auch relativ anstrengend, weil ich an allen Fronten gleichzeitig gefordert war, eben zu Hause mit zwei kleinen Kindern und unserer privaten Haussanierung und bei den Projekten. Genau, und das war auch relativ anstrengend und jetzt sind die Projekte fast alle fertig und jetzt habe ich mich zum Tennis angemeldet.
Sehr gut. Was machen kann. Ja. Sehr gut. Ja, Einkauf ist immer Chefsache gewesen, oder? Wahrscheinlich?
Ja. Ja, genau. Genau. Ich brauche auch einfach das, also ich muss die Immobilie und den Verkäufer und so weiter einfach selber erfahren. Ich, ja, genau, brauche irgendwie eine Basis. Ich kaufe ja auch Wohnungen, aber eher weniger, sondern ja mehr dann Grundstücke, mehr Familienhäuser. Und das mache ich am liebsten selbst.
Ja. Also jetzt reden wir gleich darüber, dass du zum Beispiel eine Deichmann-Filiale gebaut hast, Studenten-WGs, viele verschiedene Sachen, Boardinghaus und so weiter. Vor 10 Jahren hast du angefangen, vor 11 Jahren. Du hast damals keine 5 Millionen auf dem Konto gehabt, vermutlich, die dir irgendjemand geschenkt hat, sondern du musstest von Grund auf anfangen. Wenn du jetzt die 10, 11 Jahre zusammenfassen willst, was war deine Strategie? Wie konntest du nach dem Studium mit erstmal wahrscheinlich viel Geld in der Tasche daraus wachsen, um jetzt solche Projekte machen zu können?
Ja, es ist so gewesen, dass ich eben wieder nach Hause gezogen bin, habe mir habe mich wieder beim Stammfußballverein angemeldet, ja, kenne da 1000 Leute in dem Dorf und habe dann angefangen erstmal wieder bei damals war es so, dass mein Vater es gab, der ist Apotheker und da gab es irgendwie eine Umstellung in Vergütung mit lange Geschichte. Jedenfalls hat er gesagt, ich bin am besten am Kunden, ich brauche jemanden, der sich ums Zahlenwerk kümmert und so. Dann, wie wär's denn? Hast du nicht Lust und Zeit? Habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt erstmal keine Pläne, ich würde das ganz gerne machen. Und dazu gehörte eine Handvoll Immobilien, aber da habe ich halt gesagt, okay, wir wollen Kosten sparen und dazu gehört unter anderem auch, da waren viel zu teure Verwalterverträge und so weiter. Ich habe also die Apotheke plus das eben, was dazugehörte, einfach versucht, professionell aufzustellen. Und ja, da sind wir wieder beim Thema, mache ich selber oder kaufe ich es ein? Und wenn ich selber mache, dann lerne ich das ganz gut. Und ich hatte irgendwie auch Bock auf die ganzen Themen, ja, auf ganze Controlling, aus Kostenmanagement, auf unter anderem auch auf Immobilienverwaltung. Hatte mich dann aber schon für einen Masterstudienplatz in Wien angemeldet und den hatte ich auch bekommen. Und dann sagte ich, ja, Leute, ich hau jetzt wieder ab. Und dann sagte mein Vater, ja, und wer kümmert sich jetzt, also das hast du ja alles an Verträgen und so gekündigt und wer kümmert sich jetzt darum? Und ich gesagt, ja, weiß ich nicht, ich mach's glaube ich nicht. Aber ja, gut. Und dann habe ich aber doch gesagt, irgendwie macht das schon Bock. Aber davon kann ich gar nicht leben. Also muss ich jetzt anfangen, mehr Verwaltung zu machen. Das war früher so mein Credo, ne, mit 25. Ja, und habe ich überall rumgefragt und dann, ja, ich habe hier was und ich habe da eine Halle und ich habe dort noch irgendwie ein Bürogebäude und so habe ich irgendwie die Kontakte aus dem Sportverein genutzt und habe einfach Verwaltung betrieben für verschiedene Leute. Und dann hieß es, ja, ich muss mal was anbauen oder was umbauen oder der Mieter kündigt, Martin, kümmere dich mal. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich finde dafür gar keinen Mieter, wir müssen irgendwie ein neues Konzept entwickeln. Und dann habe ich halt angefangen, für unsere Kunden zu bauen oder beziehungsweise umzubauen, zu sanieren, zu renovieren und habe dann gesagt, ja, das ist ja eine Leistung, die macht auch irgendwie mega Spaß, die muss ich vergütet haben. Und dann habe ich halt angefangen, dafür eine Vergütung zu nehmen als Projektsteuerer und dann führte eins zum anderen, hatte sich ein Grundstück angeboten und dann hatte ich dann gesagt, so ja, konzeptionell ist es cool, betreutes Wohnen zu machen. Ich kannte ja einfach, weil wir viele Jahre über der Apotheke gewohnt haben, mein Daily war halt, da kommen ältere Leute rein, die sagen, hallo, guten Tag, ich brauche die und diese Medikamente und erzählen halt, was sie so für Themen haben. Und deshalb war das für mich immer omnipräsent und dann, ja, war das für mich mit betreutem Wohnen eigentlich relativ klar.
Ja. Also man kann viel bei unserem Podcast von dir auch schon hören und auf YouTube sehen und so, auch schöne Bilder, wie du zum Beispiel, die Geschichte ist aber immer eine sehr tolle, ne, eine alte Schule umgebaut hast auf betreutes Wohnen, und ich nehme einfach immer von dir mit, du bist für mich so Mr. Zielgruppenorientierung, schön zu hören, quasi gerade wo das eigentlich herkommt, weil das macht so einen Unterschied, wenn man es wirklich versteht, und das ist so ein bisschen dein Kern Business geworden dann für die Jahre, oder? Dass du, vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, wie man mit betreutem Wohnen aus Investorensicht erfolgreich wird.
Ja, also ganz grundsätzlich ist es immer so, wenn wir Nachfrageüberhang haben, dann haben wir natürlich einfach erstmal super Miete, ja, oder guten, und über die Miete einen guten Verkaufsfaktor. Und wir haben eben einfach eine überalternde Gesellschaft, die eben dann Probleme hat, irgendwann ins Hochparterre zu kommen oder in das 70er-Jahre-Bad, in die Duschwanne zu steigen. Da geht es um Barrierefreiheit. Und da geht es darum, dass Leute einfach mehr Miete oder auch einen höheren Kaufpreis zahlen für Probleme, die wir in Immobilien lösen, indem wir barrierefreie Zugänge, Aufzüge, bodentiefe Fenster, Türspionen, also ganz viele auch einfache Dinge umsetzen. Und da ist einfach weniger mehr. Und 150, 180 Quadratmeter ist als alleinstehende 80-jährige Person, was ich alles pflegen muss, was ich vielleicht mal erneuern, streichen muss, plus Garten und Winterdienst, einfach nicht nur teuer, sondern weil ich die Aufgaben einkaufen muss, sondern auch vom ganzen Handling einfach viel zu viel. Und dann gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, so, das ist ja ein Gedanke, ich habe lieber 50 oder 60 Quadratmeter neu und dafür kann ich es überschauen und handeln. Und das bringt mir einfach mehr Freiheit und mehr Sicherheit, als ein großes Einfamilienhaus zu haben. Und das ist ein Produkt, was super funktioniert. Da haben wir sehr, sehr lange Wartelisten auf der Mieterseite, also pro Gebäude 160 bis 220 aktuell, die darauf warten, bei uns eine Wohnung zu bekommen, weil es eben ein spannendes Produkt ist. Und na klar, der Bauaufwand an sich ist gar nicht so viel höher. Ja? Also alle denken immer, ja Martin, du machst ja Pflegeimmobilien. Nein, ich mache keine Pflegeimmobilien, ich baue betreute Wohnanlagen. Das sind ganz normale Mehrfamilienwohnhäuser, wo ich das Konzept mit kleinen Finessen, mit Zielgruppenorientierung dahin gebracht habe, zu sagen, die Menschen kommen rein und sagen, hier fühle ich mich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Es hat nichts mit Pflegeheim zu tun, sondern wir spielen auch ganz viel mit Emotionen, mit einer Blumentapete, also Blumentapete hört sich jetzt, kann man aus den 70ern interpretieren oder auch heute neu, ja, mit warmen Farben und wollen einfach ein Zuhause schaffen. Und das klappt sehr, sehr gut und das habe ich dann immer weitergemacht.
Glaubst du, also wenn man jetzt einfach neu baut, mit aktuellen Baukosten in die normale Vermietung geht, das ist jetzt schwierig und das war die letzten Jahre auch schwierig, dass man das dann halten kann, oder? Das muss man dann tatsächlich abverkaufen?
Ja, genau. Also zu der Zeit, muss man einfach sagen, war das Bauen verhältnismäßig in meiner Region noch in Anführungsstrichen so günstig, natürlich damals auch schon teuer, aber im Vergleich zu heute ist noch so günstig, plus keine ultra hohen Grundstückspreise, da habe ich noch KfW-Neubau gemacht mit 0,75% Zins, also ja, plus Bebauungsplanentwicklung, also das hört sich jetzt so an, als ob man einfach irgendwo Land auf und unter solche Gebäude baut, und das geht natürlich nicht, ne? Also man muss sehr, also in jeder Wertschöpfungsstufe Wertschöpfung mitnehmen, das fängt beim Grundstückseinkauf an, plus Optimierung über die Entwicklung des Bebauungsplans, das heißt, ich kann mehr bauen, als ich es eigentlich eingekauft habe, das dauert dann ein Jahr, die Gemeinde mit ins Boot nehmen. Dann geht es darum zu gucken, was habe ich für ein Konzept, wo kriege ich eben mehr Miete plus günstige Baukosten plus Zuschüsse plus geringe Zinsen. Dann ist man dahin gekommen zu sagen, so, ich kriege das gehalten. Das ist heute anders. Ja, heute sind die Grundstücke natürlich nicht auf dem Preisniveau wie 2013, 15, 16. Erstens, die Zinsen sind woanders, die Baukosten sind woanders und eben die Zuschüsse sind für den Neubau. Aktuell, man muss ja mal sagen, was ist heute los? Aktuell dann eben weggefallen ist. Wir kriegen natürlich günstigere Zinsen zu einem erhöhten Aufwand. Ja, ich habe damals KfW 70 gebaut, dafür gab es schon einen günstigen Zins plus Zuschuss. Heute muss man KfW 40 oder in den Nachhaltigkeitsstandard bauen, um um vergünstigtes Darlehen zu bekommen.
Da gibt's natürlich QNG meinst du?
QNG zum Beispiel, genau, dann erhöht sich der Darlehensbetrag pro Einheit, und wenn man nicht QNG baut, dann ist es eben ein bisschen geringer. Aber also ihr seht schon, an jeder Ecke ist es eben mehr Aufwand und weniger Ertrag geworden, und deshalb ist heute ohne viel Eigenkapital die Build-and-Hold-Thematik auch bei diesem Vermietungsmodell eher schwierig.
Ja. Genau, also ich finde das einfach so eine coole Unternehmerstory, weil wir kennen logischerweise hier in der Community auf dem Podcast sehr, sehr viele Stories mit Bestandsimmobilien. Und dann aber macht sich ein Mitte 20-Jähriger auf den Weg, baut neue Häuser, behält sie und vermietet sie erfolgreich. Das ist einfach super cool. Okay, dann lass uns mal ein bisschen reingehen in die letzten 3 Jahre. Du hast mir ein paar Sachen im Vorfeld schon geschickt. Eine Sache war, du warst auch eben in den letzten 3 Jahren als Bauträger aktiv, also mit der Idee, was zu bauen und abzuverkaufen. KfW 55 steht hier, 38 Wohnungen. Erzähl mal.
Genau, das habe ich ja parallel immer gemacht. Ich habe ja auch was, natürlich ist es auch die Reise endlich im Bauen und Behalten. Ja, ihr wisst alle, wir gehen zur Bank. Es gibt Anforderungen an Sicherheiten, an Eigenkapital, Anforderungen an privaten Bürgschaften und so weiter. Und deshalb muss natürlich irgendwo ja auch immer wieder Geld herkommen. Deswegen habe ich das Bauträgergeschäft parallel eigentlich schon immer gemacht, mal mit Doppelhäusern, Einfamilienhäusern zum Verkauf. Und hier ist es eben so, hatte sich eine größere Maßnahme angedeutet. Ich hatte, wie ich das früher gemacht habe, einfach rumgefahren, rumgeschaut, wo sind irgendwie schöne Lagen. Und da gab es einen kleinen See. Und ich hatte gesehen, über Liegenschaftskataster, hier hat jemand ein sehr großes Grundstück. Und aber die Immobilie sah nicht besonders gepflegt aus. Und dann bin ich einfach mit den Eigentümern ins Gespräch gegangen, habe gesagt, so, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwann mal Interesse, das zu verkaufen oder nicht? Und dann hieß es, ja, wir brauchen dann eben was Neues. Und dann habe ich gesagt, okay, habt ihr ein Grundstück oder soll ich mich auf die Suche begeben? Dann haben wir uns versucht, so grundsätzlich zu einigen. Und solche Gespräche laufen natürlich in, ich weiß nicht, also 80-90% der Fälle so, nein, wir haben schon 10 angefragt, wir haben kein Interesse, wir wollen nicht verkaufen, wenn, gehen wir zum Makler. Also ja, es ist ja auch eine sehr sensible Geschichte, man kommt zu Leuten nach Hause und fragt, ob sie vielleicht was verkaufen möchten, findet nicht jeder super. Und hier hatte ich einfach dann ein gutes Gespräch und dann haben wir gesagt, ja, ich würde es grundsätzlich kaufen wollen, die wollten es auch grundsätzlich verkaufen. Und dann sagt er mir, der Nachbar, der will eigentlich grundsätzlich auch verkaufen. Und habe ich gesagt, oh, super, dann frage ich den auch noch. Und dann habe ich mich mit beiden einigen können auf den Grundstücksverkauf und habe parallel eigentlich mit dem einen, der hatte schon ein Grundstück, und der andere, der sagte, ich brauche was Neues wieder, und habe dann Makler angerufen und habe gesagt, so, okay, der soll für den Preis, wollte er was Gleichwertiges bzw. was Besseres bekommen in der vergleichbaren Lage. Und das haben wir dann auch gefunden. Und dann hatte ich erstmal die Zusage von den beiden Grundstücken.
Wenn du sagst, du fährst ab und guckst, wo könnte schöner Wohnraum entstehen, wo sind vielleicht alte Gebäude oder so, wenn du das seit 11 Jahren machst, bist du nicht alles abgefahren schon und kennst alles?
Ja, findet man schon viel, ja, aber das meiste mache ich dann ja über Google und check dann parallel Bebauungspläne und was kann man machen und was kann man nicht machen. Hier ist es ja auch immer die Frage des Timings. Es gibt ja immer verschiedene Situationen, gerade das ist jetzt eine wohnwirtschaftlich genutzte Situation. Ich habe auch immer mal gewerbliche Sachen gekauft. Dann gibt es Jahre, da geht es dem Gewerbe super und gibt es Jahre, da geht es nicht so gut. Da gibt es Generationenwechsel. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass immer das eine oder andere immer wieder so mal auf einen zurückkommt, wenn man eben dann, Akquise ist ja eine Fleißarbeit. Und hier war das eben ich hatte es irgendwann schon in der Vergangenheit, glaube ich, schon mal da so ein bisschen versucht, so durchklingen lassen über Ecken. Und dann bin ich irgendwann selber hingefahren. Ne? Und da passte es dann einfach zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich ein paar Jahre davor wäre das nicht der richtige Fall gewesen. Ne? Weil bei dem einen, da war der Sohn noch zu Hause, der ist dann ausgezogen und so, dann braucht er den Platz nicht mehr. Die Erkenntnis kommt dann ja später, aber ich war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, stetiger Prozess, ne? Das muss man immer tun, akquirieren quasi.
Ja. Genau.
Okay, und Geschäftsmodell ist straightforward, oder? Also bauen günstiger, als man auf dem Quadratmeter nachher verkauft, und das hat gut geklappt?
Genau, das ist das Geschäftsmodell. In erster Linie war es hier, da musste ich erstmal den Bebauungsplan entwickeln mit der Gemeinde, ja. Ich habe das quasi gekauft, also mit dem Wissen, wenn ich das jetzt abbreche und dann nur das bauen darf, was aktuell genehmigt ist, komme ich dann noch auf den grünen Zweig oder nicht? Ja, und das war zum Glück so. Ich brauchte von der Gemeinde, um hier ein großes Projekt machen zu können, einen neuen Bebauungsplan. Der lag vorher nicht vor. Das heißt, es gab quasi 3 Bauplätze für Einfamilienhausbebauung und auf 5.500 Quadratmetern zusammen. Und Dann habe ich halt gesagt, so, ich würde gerne hier Wohnraum entwickeln. Gegenüber von dem See ist ein Pflegeheim. Ich möchte jetzt hier nichts mit betreutem Wohnen machen, aber barrierefreiem, seniorengerechten Wohnen, dass man irgendwie dann, ja, ich möchte hier keinem eine Konkurrenz machen, sondern einfach nur das Angebot ergänzen und erweitern. Und ja, es war Wohnraum gefordert und dann gab es eben grundsätzlich, habe ich das Ganze vorgestellt im Verwaltungsausschuss und dann wurde gesagt, ja, okay, wir können uns das vorstellen, dass Sie hier die Projektentwicklung machen. Ich musste das natürlich auch argumentieren, weil eine zweite Reihe so hoch bauen ist jetzt auch nicht überall so gewünscht. Und dann habe ich noch ein Jahr auf den Bebauungsplan gewartet und parallel natürlich angefangen, das Ganze zu konzeptionieren, architektonisch von den Formen auch zu visualisieren und dann irgendwann zu merken, okay, gut, es entsteht eine ganze Menge Wohnraum und das werden dann am Ende 38 Einheiten.
Ja, und du wusstest also, als du das Grundstück gekauft hast, wusstest du nicht sicher, ob du da 38 Wohneinheiten hinbekommst, sondern der Worst Case wäre noch okay gewesen?
Der Worst Case wäre für mich gewesen, okay, es sind zwei Häuser und am Ende sind es drei Bauplätze und wenn ich das gut also vernünftig dann baue und verkaufe, dann komme ich damit ganz gut hinten raus, aber ja, am Ende, selbst wenn es dann so gewesen wäre, ich hätte mit 20, 30 oder 40.000 Euro Minus rausgegangen, dann wäre es das eben gewesen, ne? Also dann, das ist ja auch das Risiko beim Projektentwicklergeschäft, das muss man wissen. Plus natürlich die Dinge, die sonst so passieren können, was ich vielleicht am Anfang noch gar nicht geprüft hatte bei den ersten Gesprächen, was ist mit dem Boden, was ist mit der Tragfähigkeit, da gibt es eine Menge Risiken, auf die man hier eingehen muss. Genau, aber am Ende werden es eben drei Bauplätze gewesen und jetzt ist es eben durch die Bebaubarkeit der gesamten Fläche auch in der Tiefe eben mehr gewesen. Man kann das dann, das wollte der Verkäufer damals nicht und das haben auch viele nicht gewollt zu der Phase, man kann das Ganze aufschieben bedingt verhandeln. Das heißt, wenn der Bebauungsplan eintritt, dann bekommst du so und so viel Geld für das Grundstück und wenn er nicht eintritt, kriegst du weniger. Aber diese Wenn-Dann-Beziehung, wenn man mit Privaten redet, ist meine Erfahrung, die hätten jetzt ein Jahr darauf warten müssen, ja, bis der Bebauungsplan rechtskräftig wird, dann wäre das Geschäft nichts geworden. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme lieber das Risiko in Kauf, da vielleicht mit 30.000 oder 50.000 Euro am Ende Minus rauszugehen, als mir die Chance entgehen zu lassen, weil ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl auch nach den Gesprächen mit dem Bürgermeister und dem Bauamt und habe dann gesagt, so, das Risiko gehe ich jetzt ein.
Ja, ja. Okay, so, was verdient man da jetzt? Ich versuche das mal zu kalkulieren, ohne dich direkt zu fragen, aber wenn du für, sagen wir mal, 5.000 Euro auf einen Quadratmeter abverkaufst, verkaufst du in Summe für 17 Millionen ab. Wenn du 10-20% Marge machst, dann hast du irgendwie 2-3 Millionen an so einem Projekt verdient. So könnte man es mal rechnen wahrscheinlich, oder?
Also die Bau, genau, ja, man kann alles viel rechnen, also ich... Du kennst mich ja. Also ich habe da, das ist ein sehr, sehr auskömmliches Projekt gewesen. Ich habe verschiedene Phasen mitgenommen. Ich habe das aus Respekt auch zu meinen Planern und Handwerkern und Firmen, mit denen ich so arbeite, möchte ich da gar nicht so ins Detail gehen. Aber am Ende ist es so, dass ich noch die KfW-Zuschüsse mitgenommen habe als reinen Zuschuss plus das Delta aus Herstellungskosten zu Verkaufspreisen habe, aber auch natürlich gestiegene Materialpreise verzeichnen musste. Das Projekt hat insgesamt 5 Jahre gedauert. Das heißt, ich habe voll Corona mitgenommen, ich habe voll die Zinssteigerung mitgenommen von 1,95 auf zwischenzeitlich in der variablen Finanzierung 5%. Krass, ja, ich habe Materialsteigerungsoptionen mitgenommen, also quartalsweise, wo wir angefangen haben und gesagt haben, so, wir mieten jetzt ein Lager an, wir lagern schon mal zu diesen Preisen Türen, Fliesen und so weiter ein, dass wir sie so A, verfügbar haben und B, hoffentlich, und das ist dann natürlich nur der Benefit, was gespart haben, als zu dem Zeitpunkt, wo wir sie dann wirklich brauchen, wenn wir sie da einbauen. Genau, und dann habe ich natürlich auch Kapitalanleger gehabt, die abgesprungen sind, wobei ich am Anfang alles reserviert hatte und dann irgendwann nicht mehr. Ja, das hat sich dann entwickelt, aber... Es war eben was Besonderes, es war eine besondere Immobilie und da bin ich, das kann ich auch wirklich einfach mal selbstlobend sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf mich, weil ich habe auch in den super Jahren nie Grundstücke für so viel Geld gekauft, dass ich hauptsächlich bekomme sie, sondern ich habe immer gesagt, so, das ist meine Grenze, das ist meine Linie. Wenn ich das berechne und wenn ich ein bisschen Baukostensteigerung mal habe und wenn sich mal irgendwie ein Zins ändert und wenn sich mal was verzögert, dann muss ich auch dann möchte ich nicht in Schieflage geraten. Das hat mich ultra genervt, weil ich habe ja teilweise Grundstücke gehen lassen, wo andere Leute mich überboten haben und gesagt, ich kaufe das jetzt und sie waren damit erfolgreich, das ist super. Aber beim Bauen ist es immer so, wenn ich heute anfange, weiß ich nicht, in welcher Phase komme ich raus. Ist das in 2 Jahren super, viel besser, war es ja lange, oder ist es dann total schlecht? Und deshalb, genau, ist es hier insgesamt sehr, sehr gut gelaufen. Und ich habe mir immer dann, und deshalb habe ich das gerade erklärt, ich habe immer versucht, ein Produkt zu schaffen, was in allen Phasen sich ganz gut abverkaufen oder vermieten lässt. Ja, und hier war es eben besonders, weil es eben mit Seeblick war und bodentiefe Fenster, Fußbodenheizung, Glasfaser, E-Bike-Ladestationen, Elektro-Ladestationen, Aufzug. Und das ist etwas, was eben auch auf kleinem Wohnraum zu dann natürlich verhältnismäßigen, weil es kleine Wohnungen sind, ja, geringen Preisen, dann auch noch, wo die Inflation so gestiegen sind, Sonderabschreibungsmöglichkeiten gab es hier noch, also auch für Kapitalanleger immer interessant. Ist das Produkt also immer weitergegangen. Also viele sind erstmal abgesprungen aus dem Credo, oh Gott, die Stimmung verändert sich im Markt, ich kaufe jetzt keine Wohnung. Aber dann sind eigentlich da wieder die Leute gekommen, die gesagt haben, boah, jetzt haben wir 6, 7, 8% Inflation. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, das abzuschreiben und ich kann es noch super vermieten, wegen eben der super Lage, dann kaufe ich es dann noch weiterhin. Ja, also deswegen habe ich auch trotz dieser verschiedenen Phasen glücklicherweise immer noch abverkaufen können.
Genau, das wollte ich jetzt nochmal hinterfragen. Also du hast an Kapitalanleger abverkauft?
Und Eigennutzer, ja.
Und Eigennutzer, okay. Und du bist in dem Vertrieb schon gewesen, als die Zinsen dann hochgegangen sind. Du hast vorher fast alles reserviert gehabt und dann gehen die Zinsen hoch.
Genau, wir hatten schon, oder ich hatte schon Teil schon abverkauft, es sind 2 Bauabschnitte gewesen. Ich hatte ganz viel reserviert, dann hat die Teilungserklärung abgeschaut, hat relativ lange gedauert und dann war sie dann endlich da und dann konnte ich einen Teil abverkaufen und dann gingen die Zinsen auch hoch und dann sind eben noch ein paar dann wieder abgesprungen und genau, dann hat es einfach länger gedauert.
Und also hat länger gedauert, aber war dann bei dir nicht wie bei vielen auch komplett Ebbe für 12 Monate, dass einfach niemand gekauft hat? War nicht
der Fall. Weil das war eine interessante Beobachtung. Ja, im ersten Bauabschnitt waren die beiden Häuser hinten zum See, es sind ja 4 Gebäude und die beiden 13 Parteienhäuser, da war es so, dass eben, also es war interessant, weil quasi die jetzt immer mal was machen wollten mit den günstigen Zinsen, die wollten unbedingt eine Wohnung kaufen und dann ist es denen irgendwie zu heikel geworden und dann sind quasi die Leute mit dem Kapital sind dann gekommen. Also die haben dann gemerkt, jetzt habe ich irgendwie Kapital auf dem Konto und die Inflation ist super hoch und ja. Ich muss irgendwie was machen. Jetzt reden alle davon, dass man mit dem Kapital was machen muss. Und vorher waren es halt auch viele Kapitalanleger, die das Kapital auch nicht hatten. Also es waren mehr so Fremdkapitalanleger.
Ja. Hat gerade unser Co-Investor hier aus Bayern, der Roti, auch im Podcast erzählt, genau gleiche Beobachtung über die Zinserhöhung. Die Leute mit Kapital sind dann gekommen. Ja. Okay. Was ist eine Marge, mit der du happy bist? 20% Bauträgergeschäft? Wird mir immer so erzählt im Podcast, ist schon das, mit dem man Minimum eigentlich gerne rausgehen will?
Ja, ist ja volumenabhängig. Ja, hier ist ein sehr großes Volumen. Man sagt ja 10-13%. Genau, und am Anfang ist es ja nur eine Excel-Tabelle, wo wir Risiken reinrechnen, Baukostensteigerung hoch, runter. Ja, genau. Also bei so einem Volumen, alles ist mehr als 10%, ist auf jeden Fall gut, ja.
Ja. Also Chapeau, ich habe mit vielen Leuten gesprochen über die Zins, die jetzt irgendwelche Projektentwicklungen gemacht haben, über die Zinserhöhungsphase, denen es richtig, richtig schlecht ging und das dann so, ja, also das gerade, die Leute kommen mit Geld und du hast einfach super attraktive Wohnungen gehabt, oder? Das war wahrscheinlich der Schlüssel.
Die meisten, genau. Bei einem Mehrfamilienhaus kann man immer nicht alle super attraktiv haben, ist einfach so, ja, ist ja klar, ist dann immer, das war auch also von der Zeit war es ja einfach auch so, ja, Projektentwickler geht zum Architekten und sagt, mach mir so viele Wohnungen drauf, wie es geht, ja. Und das habe ich natürlich auch getan, habe nur versucht, die Grundrisse zu optimieren und einfach noch ganz viel spezielle Themen reinzubringen, eben wie gesagt Belichtung, bodentiefe Fenster, welche Ausrichtung, wo sind die Balkone, aber auch klar, da ist auch eine Wohnung bei, die hat dann keinen Seeblick. Ja, die habe ich dann eben für einen geringeren Quadratmeterpreis verkauft, weil das ist ja Bauträgerschule. Man kriegt nie alle, also aktuell schafft man es nicht, alle Wohnungen immer perfekt sofort vom Plan zu verkaufen zu dem Superpreis. Ja, also es ist ganz klassisch so, dass man zur Bank geht und sagt, hier, ich will das Projekt machen. Die Bank sagt, okay, gehen wir mit, das und das sind die Auflagen. Aber es gibt eine Vorvermarktungsquote, die muss erreicht werden. Ja, und dann steht da auch nicht mehr drin, verkaufen Sie die Hälfte oder verkaufen Sie 30%, sondern steht sehr genau drin, ja, nicht mehr als eine Dachgeschosswohnung zum Beispiel, ja, weil die Bank zwingt eigentlich dazu, das finde ich ein sehr, sehr guter Schachzug, jede Wohnung attraktiv zu machen. Und damit, weil das viele Bauträger eben nicht machen. Genau, und so war es hier eben auch der Fall. Und ich musste die Vorvermarktungsquote erreichen, die habe ich relativ schnell erreicht. Und ja, habe dann nach wie vor auch Wohnungen verkauft. Später habe ich dann so ein bisschen geschaut, so okay, was kann ich vielleicht noch für ein Modell fahren, wo, wenn alles so teuer wird, sind ja dann eben auch die Nebenkosten hoch, ja. Und wenn das Eigenkapital da ist, aber die Eigenkapitalanforderungen für den Käufer höher sind, plus die Nebenkosten, dann muss schon die Nebenkosten dann mitbringen oder noch mehr Eigenkapital, dann wird es vielleicht für ihn irgendwann unrentabel oder entscheidet sich dagegen. Dann habe ich ein Modell gefahren, habe der Bank gesagt, so, pass mal auf, die Zeiten haben sich verändert. Bei 2 oder 4 Häusern mache ich jetzt folgendes, habe ich jetzt folgenden Vorschlag, ich verkaufe im veredelten Rohbau. Ja, das ist kein geschützter Begriff. Das heißt eigentlich, dass man sagt, ich baue keine Oberflächen ein, keine Fußböden, Türen, Waschbecken und so weiter und sage, das heißt, der Einstandspreis ist geringer, der Käufer baut sich das Sache selber ein, er hat also weniger Makler und Grunderwerbsteuer und Notar auf den Kaufpreis, den Rest macht er selber, kann meine Handwerkerkontakte nutzen, ich habe eine Liste rübergegeben, um einfach mich mit dem Käufer anzunähern. Ja, hat die Bank gesagt, hey, was für ein toller Vorschlag, sind der Erste, eine große Volksbank hier in der Stadt, sind der Erste, der sich Gedanken macht, unser Vorstand will uns, will Sie mal kennenlernen, kommen Sie doch mal vorbei. Ja. Ja, was war cool, aber Quintessenz war, veredelte Rohbau hat keinen interessiert. Ja? So ehrlich muss man dann einfach auch sein. Aber okay. Genau, ich habe mir Gedanken gemacht und am Ende wollten die Leute, haben gesagt, nee, ich will das fertig haben. Und dann habe ich die Gewährleistung auf alles. Und genau, das war super. Und was natürlich auch ein Vorteil war, ich habe ein Modell gewählt, ich habe nicht nach Makler- und Bauträgerverordnung gebaut, wo man immer in Abschnitten bezahlt, nach Abnahmen, sondern ich habe gesagt zum Käufer, du kaufst es jetzt, ich mache alles fertig. Du kannst auch sagen, welche Fliesen und so weiter. Wir treffen uns, machen die Abnahme, du zahlst das Geld und dann bekommst du den Schlüssel. Das heißt, ja, das war ja auch, ich habe ja auch diverse Leute kennengelernt, die vom Bauträger gekauft haben, die einfach nicht fertig gebaut haben. Und dann steht man da, wenn man nicht eine entsprechende Versicherung hat seitens des Bauträgers.
Ja. Okay, also Gratulation zu dem Projekt. Dann lass uns mal in Richtung Deichmann gehen. Ich glaube, das ist eine der größten Deichmann-Filialen Europas oder so, hast du erzählt, ne?
Der neuesten auf jeden Fall, ja.
Der neuesten, ja, okay. Und dir gehört das Gebäude und das hast du gebaut. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu bauen?
Ja, es ist immer der gleiche Prozess. Ich sehe ein Grundstück oder eine Liegenschaft oder ein Gewerbeobjekt oder ein Haus auf einem Grundstück und überlege eigentlich immer ganz klassisch sowas. Was passiert jetzt hin? Ja, ich mache also eine Analyse, ich überlege, was ist mit klassischem Wohnen? Was gibt's für Wohnformen? Betreutes Wohnen, Studentenwohnen, seniorengerechtes, barrierefreies Wohnen? Ja, wie der bei der Projektentwicklung da am See. Was ist mit Gewerbe? Ja, wie groß ist das Grundstück? Kann erst die Größe und Lage des Grundstückes schließt natürlich schon Nutzung aus. Und hier war es eben auch so, da bin ich dazu gekommen, gesagt, so, da ist es sowieso Fachmärkte in der Nähe und da ist schon im B-Plan Gewerbenutzung zugelassen, aber nicht so, wie ich das jetzt hier wollen würde und habe dann alle möglichen Filialisten und dann über die Expansionsleiter angesprochen, habe gesagt, ja, ich würde hier gerne das und das jenes realisieren, die Gemeinde ist hier im Boot und wie sieht's denn aus? Da habe ich alle angesprochen und dann haben sich eben verschiedene gemeldet, haben gesagt, ja, aber nur wenn dann noch jemand anderes kommt und der ja nur, wenn das so und so ist. Und dann sind am Ende habe ich mit zwei Filialisten dann in die weiteren Gespräche begeben. Das waren Ernstings Family und Deichmann. Und ja, und dann haben
wir. Was ist denn Ernstings Family?
Ernstings Family verkauft Klamotten, also Kleidung für Kinder, Babysachen, genau, auch für Erwachsene. Es ergänzt sich sehr gut, weil eben die beiden Sortimente einfach zusammenpassen von der Kundenfrequenz.
Also du siehst das Grundstück, das potenzielle Objekt. Fängst dann schon an zu reden mit potenziellen Gewerbemietern.
Ja, genau.
Und baust für die. Die wissen, die unterschreiben vor dem Bau einen Mietvertrag.
Genau, davor sind natürlich, man muss ein paar mehr Bälle in der Hand haben. Auch hier wieder das Gleiche. Ja, es gibt sehr, sehr kompliziert, Verträglichkeitsgutachten, Schallschutzgutachten, ja, wegen der B- und Entladezone vor 6. Also da gibt es noch ein paar Themen, oder Stolpersteine, über die man drüber muss, aber als ich es dann geschafft hatte, alle zusammenzubringen, zu sagen, ja, wir wollen das ganz grundsätzlich. Dann kriegt man eine Baubeschreibung. Darin steht jeder Handgriff, jedes Fenster, jede Farbe. Das geht man zum Architekten, dann macht darauf eine Kostenschätzung, Kostenberechnung und dann geht man in die Vertragsverhandlung.
Und das hältst du? Du hast dann wahrscheinlich einen langlaufenden Vertrag, keine Ahnung, 10 Jahre oder so?
Ja, länger, genau, aber das halte ich ja. Also es gibt nur ein Konzept, wie gebaut werden soll und das halte ich natürlich ein. Das ist vertraglich geregelt.
Nee, das hältst du, das Objekt.
Also Ja. Nein, genau, das Objekt, man kann das auch entwickeln und dann abverkaufen. Hier war es so, dass ich gesagt habe, nee, ich finde die Mieter spannend, das ist eine super Bonität, die Gespräche waren super. Ich habe mir auch angeschaut, so, ja, wo wollen die Firmen hin, wie sicher sitzen die im Sattel, auch gerade jetzt in der ganzen schwierigen Einzelhandelssituation. Und das hat Spaß gemacht und ich sehe da einfach Zukunftspotenzial. Genau. Und das ist eine spannende Rendite, die ich auch brauche natürlich, weil ich ja eine Immobilie baue, die nicht die klassische Drittverwendungsmöglichkeit hat. Ja. Also, ob ich ein Hotel oder ein Gastgewerbe, dann kann ich dann immer irgendwie eine Wohnsituation davon machen, wenn ich das nutzungstechnisch hinkriege von der rechtlichen Seite. So, aber es ist ja irgendwie was zum Übernachten, zum Wohnen. Und hier ist es so, ja, das Konzept baue ich für den Filialisten und danach, wenn es jetzt nicht klappt, ja, der Mietvertrag ausgekommen, was mache ich denn damit? Ja, kann ich ja nicht mal eben sagen, ja gut, dann wird jetzt wohnen oder so, ne? Ist schon sehr anders.
Das, was du gerade gesagt hast, impliziert ja, du glaubst zum Beispiel an eine gute Zukunft für Deichmann. Also du glaubst, dass die ein gutes Business, das musst du dir auch angucken. Ne?
Ganz genau. Im Standort ist es insofern interessant, weil ist noch weiter, das ist eine Agglomeration von Fachmärkten, ja, deswegen ist es kein Standalone-Standort, da sind auch die Mietvertragsdauern relativ lang und genau, ich habe mir angeguckt, wie die performen und wie die Zukunft aussieht.
Es gibt jetzt auch, ich wusste nicht, dass das gibt, ich war bei Deichmann drin, da gibt es Nike Sneaker, kann man dort jetzt auch kaufen, hatte ich nicht auf dem Zettel, fand ich cool, die entwickeln sich auch, glaube ich, ne?
Die entwickeln sich auch und das sieht man auch im Ladenkonzept, das ist ganz modern, so mit Holzbindern, alles in schwarz gehalten und Beleuchtungs- und Belichtungskonzept, also das ist wirklich, also nicht wie vor 20 Jahren.
Ja. Hast du mehr Mietrendite als bei einem normalen Wohnvermietung, muss ja so sein eigentlich, ne?
Ja, genau, muss schon so sein. Ziel ist natürlich auch immer, die ganze Immobilie in der Hauptmietvertragslaufzeit abzubezahlen. Ist natürlich schwieriger geworden, weil die Baukosten natürlich deutlich auch gestiegen sind in den letzten, also wir haben ja eine 35-prozentige Baukostensteigerung in den letzten 3 Jahren, ja, laut BKI Baukostenindex. Das muss immer das Ziel sein, aber die Bank fordert automatisch schon immer um 4% Tilgung bei gewerblicher Nutzung, ne, eben aufgrund der Risikothematik.
Ja, okay, also da muss man dann schon dicke zweistellige Mietrenditen eigentlich einfahren, dass das funktionieren kann. Ne? Ja. Aber ist logischerweise auch ein viel riskanteres Geschäft. Ja. Genau. Okay. Da werden gerade schon Schuhe verkauft. Sorry, dass ich mich auf Deichmann beziehe, ne? Aber da sind andere drin, aber das ist schon fertig alles.
Ja, im Februar und März waren die Übergaben und die Schlüsselübergaben, genau. Und seitdem ist eröffnet.
Cool, okay. Und das Projekt davor, da ist alles abverkauft, damit hast du quasi auch nichts mehr im Hut, das ist auch abgeschlossen. Weil wir müssen ja ein bisschen rausarbeiten, warum du jetzt Tennis spielen kannst.
Ja. Also ehrlicherweise wären die Projekte eigentlich schon letztes Jahr fertig geworden, aber eben durch diese Material- und Corona-bedingten Verzögerungen, ist es alles jetzt in dieses Jahr gelaufen.
Ja, okay. Dann hast du noch auf mir geschickt, Buy and Hold, klasse, Studenten-WGs, Seniorenwohnungen, normale Wohnungen, da hast du einfach Bestandsobjekte gekauft und vermietest sie.
Genau.
In den letzten 3 Jahren.
Ja. Genau, also klassischerweise jetzt in der Stadt 3-Zimmer-Wohnungen, alle Zimmer mit Tageslicht, frei. Die frei
Oldenburg.
In Oldenburg, genau, die frei sind oder die frei übergeben werden, gekauft. Bisschen nochmal was umgebaut, wenn es sein musste, und dann einzeln an Studenten und Studentinnen.
Genau. Oldenburg, kann man was für Quadratmeter einkaufen auf dem Bestand?
2,5 bis 3,3.
Okay, und Miete?
Studenten, Quadratmeter.
Zimmer. Ja, oder jetzt mal generell Marktmiete, normale Marktmiete.
Also Bestand, irgendwas um 10 Euro, 10, 11 Euro, je nach Größe der Wohnung, kleiner, teurer, größer, weniger. Neubau so 13 Euro mittlerweile in etwa für gute Lagen. Und ja, so, und das ist so.
Schon knapp, ne? Aber deswegen Sondervermietung. Also du brauchst Studenten-WGs, du brauchst Seniorenwohnungen und so, weil ganz normal wäre das ja kein Buy-and-Hold-Case, oder?
Ganz genau. Also Oldenburg ist auch keine Stadt, wo man rumläuft und Wohnungen einkauft für 900 Euro den Quadratmeter und super Mieten bekommt. Mhm. Das ist eine sehr kleine, sehr reiche, sehr schöne Stadt mit sehr viel Geld aus dem Umland, was reinkommt. Und da muss man sich dann auch schon einfach anstrengen, eine Rendite zu erwirtschaften. Und das klappt eben mit dem Studententhema sehr, sehr gut.
Ja. Ja. Also wenn man jetzt eine Wohnung sucht, die sich von selbst abzahlt, Altersvorsorge, da kann man es wahrscheinlich ohne machen, oder? Aber wenn du jetzt Rendite im Hier und Jetzt, also Cashflow im Hier und Jetzt aufbauen willst, hört sich das von den Quadratmetern und Mietpreisen so an, als musst du Sondervermietung machen.
Ja, genau.
Ja. Genau. Okay, da hast du, was machst du da selber? Du machst die Akquise auch wieder und dann, ja, ist das eigentlich relativ schnell wahrscheinlich. Das sind einzelne Wohnungen? Nee, Mehrfamilienhaus steht auch hier.
Ja, genau. Das Mehrfamilienhaus war jetzt klassisch vermietet, aber ansonsten, bei den einzelnen Wohnungen, ja, da muss immer ein bisschen was geändert, getauscht werden. Da müssen wir eine Wand einziehen oder mal noch eine Tür oder so, ein bisschen was renovieren. Das macht, ja, Koordination teils, teils. Also je nachdem, wie der Aufwand ist und wie viel meine Leute gerade zu tun haben. Aber da kann ich auch wirklich mal sagen, wie sieht's aus? Würdest du, frage ich meine Mitarbeiter, geht da doch mal hin, macht dies, das, jenes, besprecht das einmal vor mit weiteren Firmen, also Gewerken, die wir nicht abbilden können, wie jetzt zum Beispiel Heizung oder Sanitär, ja, wo wir nochmal Heizkörper tauschen oder vorschieben oder so. Und dann, genau, organisieren das eigentlich so meine Leute und das klappt relativ gut, klappt immer noch mal besser, wenn ich selber mache, ist klar, aber die Frage ist immer, welchem Anspruch läuft man hinterher und das ist das Schöne eigentlich auch bei Studentenwohnungen, da geht es eben auch zumindest bei uns im Markt darum, kriege ich eine Wohnung und wenn ja, in welcher Lage und Hauptsache ich kriege sie und nicht so sehr, ist das eine Raufasertapete oder ist eine glatt verputzte Wand oder so.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr schön an der Zielgruppe, deswegen kann ich da auch meinen eigenen Qualitätsanspruch oder meinen Perfektionismusanspruch so ein bisschen runterschrauben.
Das fällt dir schwer sonst nochmal?
Es fällt mir schon eher schwer. Ja. Gerade wenn man so aus dem Neubau kommt, dann will man es irgendwie auch qualitativ hochwertig haben und irgendwie ein tolles Produkt auch übergeben. Ja. Und
ja.
Das ist ja bei diesen ganzen Fix-Sachen immer so, ja, ich bin nicht so der, ach, ich pinsel mal drüber und dann habe ich ja renoviert Typ, sondern ich will es einfach irgendwie vernünftig übergeben, weil ich möchte nicht, dass mir die Wohnung in 3, 5 Jahren oder so wieder auf die Füße fällt. Ich möchte, wenn sie frei ist, dann kann ich sie ja im Hier und Jetzt so fertig machen, dass ich die nächsten 10 Jahre Ruhe habe. Es kann immer was passieren, Wasserschaden und so, aber alles, was mir in meiner Macht steht, ohne jetzt alles in Luxussanierung zu packen, aber genau, wenn der Maler da ist, ja, dann kann er einfach auch, wenn die Fußleisten abfallen, einfach neue vernünftige Fußleisten machen. Vielleicht nicht die billigsten, sondern einfach welche, die auch 10 Jahre halten und nicht nur 5. Ja, also ich mache es dann lieber immer ein bisschen vernünftiger und dann habe ich danach meine Ruhe.
Ja, muss man wahrscheinlich immer mit Maß und Ziel machen, ne? Bodentiefe Fenster und Seeblick für 10 Euro vermieten geht halt nicht, ne? Auf der einen Seite. Brauchen die Studenten auch nicht. Und auf der anderen Seite wäre es schade, wenn du am See so eine tolle Wohnlage hast und du würdest es dort, da wirst du wahrscheinlich Geld verschenken auch, wenn du es nicht wirklich schön machst, weil das am Ende tatsächlich auch bezahlt wird dann, ne?
Genau, aber da muss man ein bisschen strategisch vorgehen in den Überlegungen, für wen mache ich das und wer ist der Nutzer und dann wie viel Arbeit will ich auch später nochmal damit haben. Ja, und gerade wenn ich so verkaufe, da habe ich auch Gewährleistungsthemen, die möchte ich einfach, da ich möchte nicht, dass die Wohnung zu mir zurückkommt, weil irgendwas nicht funktioniert.
Ja, Akquise noch, das sind dann Einzelwohnungen auch teilweise, ne? Das heißt, du bist auf den Portalen unterwegs regelmäßig und guckst auch, was reinkommt, on-market quasi, oder?
Ja, also ich habe jetzt nicht, das ist ja nicht mein Hauptgeschäft. Wenn jetzt eine Wohnung vorbeikommt, wo ich dann sehe, ja, das ist irgendwie, das würde, glaube ich, ganz grundsätzlich passen, dann kümmere ich mich schon darum. Ich habe so verschiedene Newsletter von Maklern abonniert, aber ich kriege keine ständigen Nachrichten, dass irgendwie, ich bin nicht auf der Wohnungsjagd, würde ich mal so sagen. Ja, also wenn drei Sachen im Jahr dabei sind, freue ich mich. Wenn das mal ein Jahr nicht so ist, dann habe ich ja trotzdem andere Projekte, mit denen ich, also die ja meine Aufmerksamkeit fordern.
Ja. Okay, dann super spannend. PV, du hast deine Mehrfamilienhäuser und deinen Gewerbebestand mit PV ausgestattet.
Ja, genau. Ich habe. Ja, warum? ja, es gab ja einfach die Energiethematik, Energiekrise, und dann ging es darum, wo kommt eigentlich der ganze Strom her? Und dann habe ich für einen sehr guten Kurs 2 Container PV-Module gekauft. Weggelegt sozusagen und dann nach und nach verbaut, hatte vorher geschaut, so was gibt es für Flächen, die bespielt werden müssten, und bin dann auf ungefähr 2 Container gekommen und habe dann mit den Gewerbetreibenden gesprochen, wie sieht's aus, wollt ihr Strom kaufen oder wollt ihr keinen kaufen? Ja, das sind natürlich verschiedene Gewerbetreibende in langfristigen Verträgen, die eine Energieeinkaufsabteilung und so weiter haben, und nach und nach gab es aber Gesprächsbereitschaft, und dann ja haben wir uns über einen Stromliefervertrag unterhalten und dann auch da zum Abschluss gekommen und gesagt, gut, jetzt müssen die Module aufs Dach und kann man ja auch steuerlich verschieden nochmal interessant nochmal aufziehen. Ja, es gibt ja nochmal die Möglichkeit, das Ganze privat dann, das Dach privat zu mieten, um die PV-Anlage dann aufs Dach zu packen, um ein IAB zu generieren. Das kommt ja auch aus der Immocation-Steuerschule sozusagen, ne? Ist ja ein, da freue ich mich ja auch immer, dass ich da ja auch immer nochmal wieder Sachen auch lernen darf. Und dann hat das verschiedene Effekte, ja, weil ich ja eben die Abschreibung nach vorne ziehe. Sie ist dadurch, habe ich dann ein paar Jahre Zeit, den IAB wieder aufzulösen, und kann das Kapital dann wieder einsetzen, um die PV-Anlagen aufs Dach zu bringen, und kann ja die steuerlichen Verluste sozusagen über eine Einkommensteuer wieder verrechnen. Also ein spannendes Modell, und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und habe dann festgestellt, dass eigentlich das ganze PV-Thema für mich am besten funktioniert, wenn ich einen Nutzer habe, der den Strom abnimmt, wenn die Sonne scheint. Also zu Öffnungszeiten habe ich dann Strom bei Gewerbetreibenden. Bei Wohnungsbau ist es ein bisschen, weil ist ja auch ein Mietvertrag oder Mietrecht so, Wohnungen sind einfach geschütztes oder Wohnungsnutzer geschütztes Gut. Und deshalb ist es da relativ kompliziert, wenn man es komplett richtig macht mit Messstellenkonzepten und Zählern und Zählerplatzmiete und so. Deshalb ist das für mich jetzt aus der Erfahrung so, dass ich dann das lieber nur noch gewerblich mache.
Also PV bauen, also du hast selber ein Dach von einer Gewerbehalle, vermietest dir das so, dass du es privat hast, dann baust du privat eine PV-Anlage drauf, aber das machst du jetzt nur noch, wenn in dieser Immobilie ein Gewerbemieter ist, weil du gemerkt hast, dort funktioniert es besser.
Genau, ein Gewerbemieter, der auch Strom, also wirklich laut Lastgang Strom braucht und also wirklich was abnimmt, ja, dann habe ich ja auch einen Autarkiegrad, kann quasi fast alles verkaufen. Zu dem Satz, den wir verhandelt haben über so und so viele Jahre, dann macht es mir natürlich mehr Spaß, als wenn ich jetzt über die Einspeisevergütung gehe.
Ja, du hast es gerade so nebenbei gesagt, ist ja auch ein Bold Move, ne? Also man kriegt dieses ganze Energiethema mit. Jetzt kann man, wenn man einfach am Ende der Nahrungskette bei einem PV-Vertrieb PV-Anlagen kauft, dann muss man schon sehr, sehr genau hingucken, ob sich das wirklich rechnet und so. Du hast gesagt, oh, ich habe ja einen Immobilienbestand, ich habe auch Gewerbe und so. Ich komme jetzt günstig da dran, ich kaufe mir mal einfach 2 Container davon. Das ist ja schon ein Bold Move, oder?
Ja, also ich habe es ja bei anderen Baustoffen gesehen, wie ist die Verfügbarkeit und wie ist die Preisentwicklung. Und dann war die Energiekrise, da habe ich versucht, eins und eins zusammenzuzählen und bin dazu gekommen, zu gesagt, ja, wenn ich das Thema angehen möchte, und das war eh schon geplant, dann brauche ich Material, und dazu gehören einfach die Module. Und das unterlag ja dann später einfach auch Schwankungen. Die Module sind ja erst extrem teuer geworden. Dann habe ich einen Teil, den ich nicht brauchte, wieder verkauft, dann sind sie wieder günstiger geworden. Aber dazu gehört ja auch, ich habe noch Lagerkosten und einen Teil Finanzierungskosten. Deswegen alles in allem war schon gut, die dann zügig aufs Dach zu bekommen. Aber ja, ich war sehr froh, dass ich das gemacht habe damals. Und am Ende ist es auch ja immer nur so, kann ich ja nur den Benefit machen, den ich auch, wo ich die richtigen Komponenten zusammenbringe. Und das ist eben das Problem, wenn ich irgendwo hingehe und sage, baue mir eine PV-Anlage als Generalunternehmer, als Solateur, dann ist es in der Regel so, dass es sich nicht so rechnet.
Das Kilowatt-Peak, hast du mir mal gesagt, wenn man es gut hinkriegt, für 800, 900 Euro bauen, das wäre gut, ne?
Also 800 ist schon sehr, sehr gut auf, also Dachanlagen, genau, irgendwie so also wenn wir jetzt bei Netto sind, genau, irgendwie so um 900, 950 Netto, wenn man das schafft, ist das kommt immer auf die Größe der Anlage an und so weiter und die Höhe des Daches, aber dann ist das wirklich gut, ja.
Meine Erfahrung. Glaubst du, in zehn Jahren ist der Strompreis höher als heute?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Das Problem bei PV-Anlagen ist ja auch, das ist ja kein Investment, was wir auf 70 Jahre oder so rechnen, sondern wir müssen das ja 10, 20 Jahren versuchen durchzubekommen. Und aktuell ist es ja so, dass wir einfach ja gerade bei der klassischen Einspeisevergütung wissen, dass wir, ich glaube, das Ganze, jetzt weiß ich nicht genau, 10, 15, 20 Jahre auf jeden Fall fest vergütet bekommen und danach dann nicht mehr. Und es ist schon gut, wenn man das zumindest in der, also die Anlage zumindest in der Zeit abbezahlt oder nochmal ein bisschen Geld mitverdient hat.
Ja. Okay, PV auch verstanden. Jetzt Ferienimmobilie mit ziemlich witzigen Geschichten irgendwie. Du bist jetzt am Ende bei einer Ferienimmobilie rausgekommen?
Ja. Zum Glück ja. Ich war, also es war immer ein Traum von mir. Ich liebe alle möglichen so Arten von Projekten und freue mich immer mega, mich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, boah, da hat jemand dies gemacht und das gemacht, das will ich auch und das kann ich auch. Und beim Hotel war es immer so, dass ich gesagt habe, ja, ich will unbedingt mal ein Hotel kaufen, umbauen, sanieren, führen nicht, aber ich möchte einfach irgendwie so ein, wie man das aus Filmen kennt, irgendwie was Spannendes entwickeln. Ja, und dann habe ich geschaut und geschaut und geschaut und Oldenburg ist ja nicht so weit von der Nordsee entfernt. Dann habe ich mir also angeguckt, auf den Inseln sind die Preise ja schon relativ teuer, aber eine Insel ist eigentlich dabei, das ist die Insel Borkum, da ist noch nicht so teuer. Und da gehe ich jetzt irgendwie rein. Ich habe eine riesen Analyse gemacht, 60 Seiten fabriziert, auch später für die Bank und habe dann gesehen, es wird ein Pensionsbetrieb mit 15 Einheiten verkauft. Und es war voll Corona und meine Frau war kurz davor, dass unser zweites Kind auf die Welt kommt. Und dann habe ich gesagt, ich muss da jetzt hin, okay, ich muss Zeit sparen, dann kann man mit der Fähre hinfahren, 3 Stunden und man fliegt halt in 10 Minuten. Ja, bin ich halt da eingeflogen, habe einen Architekt gleich mitgenommen und hatte aber witzigerweise einen Abend vorher eine Mastermind hier von dem Location, das war am Dienstagabend, erste Sitzung und dann stellen sich alle so vor und dann stellt sich jemand vor und denke ich so, oh, der muss bei mir aus der Ecke kommen. Das höre ich am Slang, ne? Das höre ich an der Betonung. Und dann habe ich ihn gefragt, sagt er, ja, er ist Bauunternehmer auf Borkum. Ich sage, das gibt's ja nicht. Ich bin da morgen mit einem Termin um 9 Uhr. Hast du nicht Lust, dazu zu kommen? Ja, klar, komme ich dazu. Und hat er mich dann da von dem Flughafen, ist ja kein Flughafen, sondern ist ja nur so eine Landebahn, dann abgeholt. Und dann, ja, haben uns das angeguckt und dann habe ich die Zusage gegeben zu dem Preis und dann wurde ich dann aber später leider massiv überboten. Hatte auch nicht so die richtige Chance, wieder nachzubieten. Habe ich der Maklerin gesagt, also geht das nicht. Ne? Also das ist so eine Maklerabteilung von der Bank. Wir machen ja auch mit ihnen Finanzierungsgeschäfte. Also wäre schon gut, wenn sie mich einfach dann im Prozess beteiligen. Aber wir machen so, wenn sie das nächste reinbekommen, kriege ich es einfach exklusiv. Ja? Okay. Ja, ist gut, okay, können wir so machen. Und dann ein paar Monate später rief sie an und sagte, ja, Herr Forsberger, es ist soweit. Wir haben jetzt hier ein Grundstück, 1200 Quadratmeter. Und man kann hier einen kleinen Pensionsbetrieb errichten. Habe ich gesagt, ja super, schaue ich mir an. Und ja, war immer noch irgendwie Corona und dies, das. Und dann, unser Kind ist geboren, ja, nach 6 Wochen war dann der Termin. Und dann habe ich gesagt, ist kurz vor Weihnachten irgendwie, ich kann nicht auf die, das war ja noch, also, ach so, er war erst 3 Wochen alt, genau. Ich kann jetzt nicht so einfach auf die Insel kommen. Ja, ich bin irgendwie anders gefordert, wir haben 2 Kinder, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ja, reden Sie mal mit dem Verkäufer. Hat der Verkäufer, habe ich mit dem telefoniert, hat er gesagt, wie viel Zeit hast du? Dann habe ich gesagt, ja, einen Vormittag. Ja, dann fahr jetzt mal zu dem Flugplatz morgen und dann hole ich dich da ab. Ich gesagt, wie, sie holen mich da ab? Ja, ich habe so eine Maschine aus den 70ern, ich hab einen Flugschein und dann steigst du einfach ein und dann ich so, ja, okay, dann machen wir das. Ja, und dann bin ich da hingefahren und dann ist er da hingeflogen und hat mich abgeholt und dann ja, konnte nicht landen, weil so ein Nebel war, dann musste nochmal, also ein bisschen eine Tortur und dann waren wir letztendlich da, konnte es anschauen. Hab das für gut befunden, hab dann durchkalkuliert und hab gesagt, so, dann wird das die zweite Chance, was mache ich das jetzt? Notartermin, Kaufvertragsentwurf, alles in Ordnung und 2 Tage vor dem Notartermin ging der Russland-Ukraine-Krieg los. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich wusste gar nicht, wie ich das einordnen soll, persönlich, beruflich und so weiter. Und dann hatte ich ein extrem schlechtes Bauchgefühl und habe dann letztendlich den Termin abgesagt. Aber ist mir extrem schwer gefallen. Ich habe dann gesagt, nein, ich kann das jetzt nicht kaufen, weil wir waren natürlich maximal am Peak, sowohl Zinsen waren extrem niedrig, ja, Baukosten waren Grundstückspreise extrem teuer. Also hier waren es über 1000 Euro den Quadratmeter für Grund und Boden. Und das war jetzt kein Sahnestück. Es war eine schöne Lage, aber es war jetzt kein, also es ja, mehrere Flurstücke über Ecken und alles ein bisschen schwierig dann auch zu realisieren. Und habe ich es abgesagt und habe gesagt, ich kann es nicht kaufen. Und das war auch die richtige Entscheidung, weil seitdem sind die Baukosten extrem gestiegen und die Zinsen. Und das Problem ist, auf der Insel kostet ja sowieso schon alles 20% mehr, weil da alles hin muss. Dann kann man nicht das ganze Jahr bauen und ne, den ganzen Sommer über von, ich glaube, April bis Oktober darf nicht gebaut werden. Das heißt, die Bauzeit ist doppelt so lange. Und das, genau, wäre ein Projekt gewesen, wo ich dann auch richtig Bauchschmerzen gehabt hätte hinterher.
Okay, also nicht gemacht. Kein Hotel bisher in Sicht.
Genau, das erste nicht bekommen, das zweite nicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, vielleicht gehe ich einfach auch mal von der Insel wieder runter, weil das Angebot nicht so groß ist und bleib bei mir in der Stadt. Ja, und dann hat sich ein Mehrfamilienhaus aufgetan. Bei eBay Kleinanzeigen habe ich mir angeschaut. Dann habe ich den Verkäufer eingeladen, hat er gesagt, ach, irgendwo kenne ich sie. Ich so, ja, ich habe hier in der Nähe auch ein Bier schon mal entwickelt. Ach so, das alte Stadtmädchen, ist es das? Ich sage, ja genau, das ist das betreute Wohnen in der Schule. Ne? Also so, das ist das Schöne eigentlich, wenn man große Projekte macht und vernünftig mit den Nachbarn und so weiter und den Leuten umgeht, dann kriegt man einfach auch Kontakt. Und dadurch kommen irgendwie, es hat so eine Strahlkraft irgendwie, da kommen wieder neue Projekte auf einen zu und dann haben wir uns getroffen und dann den Preis verhandelt. Das war gerade so diese ganzen Energiethematik, alle müssen die Häuser sanieren, ja, alle Heizungen müssen raus und es war einfach ein Haus, wo viele Jahre gar nichts passiert ist. Bestimmt 20 Jahre, völlig unterdurchschnittlich vermietet, aber auch klar in dem Zustand. Genau, und dann haben wir jetzt überlegt, so, wie gehen wir weiter, haben uns geeinigt auf den Preis und dann habe ich die Gespräche gesucht da mit der Verwaltung, mit der Stadt und Konzept geschrieben, mit der Tourismuszentrale gesprochen und so weiter. Auch wieder hier, ja, was mache ich daraus? Ja, lasse ich das beim klassischen Wohnen oder mache ich was anderes? Und dann sind wir dazu gekommen, gemeinschaftlich sozusagen, ja, aus den 5 Wohnungen sollen 10 werden und ich möchte gerne ein Boardinghaus realisieren, also ein möbliertes Vermieten auf Zeit.
Mhm. Und das machst du gerade?
Das mache ich.
Laufendes Projekt.
Laufendes aktuelles Projekt, genau. Ist insofern spannend, weil die Energie auch von der seitens der Regierung mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der KfW, ja vom Neubau auf die Sanierung geht und hier eben spannende Zinsen und tolle Zuschüsse winken und dann ist es hier eben ein schönes Vermietungskonzept dazu. Ich mache also eine komplette, volle energetische Sanierung, habe mich mit den Mietern geeinigt, dass sie auch dann ausziehen und habe gesagt, ihr habt genügend Zeit und so, wir müssen und ich gebe euch gerne was dazu. Und dann, damit ich, so eine Immobilie kann man eigentlich nur leer sanieren, wenn man sie in einem durchziehen will.
Und dann machst du möbliertes Vermieten auf Zeit, also befristet quasi auf ein Jahr zum Beispiel?
Und nee, also schon hotelähnlicher Betrieb, ne? Also okay. Airbnb, Booking.
Okay, und das ist erlaubt.
Genau, das ist aufgrund der Nutzungsänderung dann erlaubt, ja. Genau. Da bin ich also hingegangen. Ja. Ist ja immer so, alle sagen, ja, bei mir gibt es Entfremdungsverbot und so weiter. Das gibt es in Niedersachsen auch, aber die Städte müssen es durchsetzen. Und die Stadt Oldenburg hat es nicht durchgesetzt, denn sie sagt, wir brauchen ja auch trotzdem Touristen und die sollen ja auch herkommen und wir haben Messen und wir brauchen auch Unterkünfte, die dann dafür genehmigt sind. Und das ist überall anders und ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt so auch so gesehen wird, aber aufgrund der Lage zu im Bahnhof, Messegelände, Innenstadt und so weiter, Bildungseinrichtungen, wurde gesagt, wir können uns das hier sehr, sehr gut vorstellen. Und das weiß ich aber auch nur, weil ich ins Gespräch gegangen bin. Ja, viele scheitern oder hören ja schon auf und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, ich mache dann was anderes. So, und mit einem guten Konzept und dem Interview von der Tourismuszentrale, die sagten, ja, wir haben ständig Anfragen, wissen nicht, wohin mit den Leuten, wir müssen sie irgendwo unterbringen. Ist das hier auf jeden Fall eine super Sache und dann haben wir gemeinschaftlich geschaut, wie wir das über die Bühne bekommen.
Okay, das heißt, von der Zeit, die du gerade, sagen wir mal, beruflich investierst, fließt dann ein Großteil jetzt in dieses Projekt aktuell?
Nee, das ist schon wieder vorbei. Also am Anfang war es natürlich so, klar, Kauf, Finanzierung, Konzeptionierung, Gespräche mit der Stadt, engmaschige Runden mit Planern, wegen Grundrissen, ja, wie geht man mit Wäschethemen um, Podcast gehört, verschiedene Dinge angeschaut, um dann mich einfach voll ins Thema einzuarbeiten. Und jetzt weiß ich, wo die Reise hingehen soll. Und jetzt habe ich, weil mir das selber ein bisschen zu umfangreich ist, ein Planungsbüro beauftragt mit der Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung dieser ganzen Unternehmung. Ne?
Ja.
Und das fängt jetzt gerade an, so in die Vollen zu gehen. Das heißt, da sind ja Sachen geklärt, wie was für ein Wärmeschutz, was für ein Schallschutz, was für Wohnungen, welche Ausstattung brauche ich. Das ist alles schon geklärt. Und das wird jetzt gerade umgesetzt. Und ich bin immer so wieder dabei bei den Baubesprechungen, habe dann nicht mehr so einen großen Impact, weil wir Dinge geklärt haben und festgelegt haben. Später, ja, also Anfang nächsten Jahres, dann geht es natürlich darum, wie positionieren wir das Ganze, wie möblieren wir das, welche Form, Sprache, Farben, wie wollen wir das Ganze branden, um dann irgendwann im nächsten Jahr in den Markt zu gehen.
Ja, okay. Das heißt, wo fließt noch Zeit rein gerade beruflich? Schön, schöne Antwort.
Ja,
entspannt gerade.
Ja, ist schön. Also ja, es ist also wirklich wirklich toll. Ich hätte mir das nie so ausmalen können. Also ich war jetzt im Urlaub mit der Familie, bin ich wiedergekommen. Kommt ins Büro, sagt so, jetzt muss ja irgendwas hier anliegen. Und dann haben wir nach einer Stunde alles besprochen. Hab gesagt so, was machen wir jetzt? Ja, du kannst eigentlich auch wieder gehen. Es läuft alles so von alleine und wir haben irgendwie gute Prozesse. Ich habe ganz, 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 ganz tolle Leute, die sich ganz verantwortungsvoll um alles Mögliche kümmern, extrem zufrieden sind. Ja, und das freut mich natürlich extrem. Genau, jetzt könnte ich natürlich hingehen und sagen, jetzt suche ich das nächste und nächste und nächste große Projekt. Aber ich habe es ja schon gesagt, wir haben ja eben nun mal die beiden kleinen Kinder und meine, ja, ich möchte nicht mehr in dem Konflikt, in dem Zwiespalt stecken zwischen, ja, ich bin ja zu Hause gebraucht, dann möchte ich eigentlich auch sein, weil ich dann da sein möchte, sondern und gleichzeitig muss ich aber auch gegen steigende Zinsen, Baukosten und diverse Baustellen ankämpfen. Ja, das war eine Zeit lang jetzt so und da bin ich jetzt eigentlich froh, dass wir das so oder ich so hinter mir gelassen habe und die meisten Projekte abgeschlossen sind. Und deshalb bin ich aktuell nicht unbedingt auf der Akquise-Seite unterwegs.
Fossi, von ganzem Herzen Gratulation zu diesem Zustand und Gratulation zur Entscheidung, nicht einfach wieder neue Sachen anzufangen. Es ist so, irgendwann, wenn man mal drin ist, ist es so einfach, das Rad immer weiter zu drehen und man verliert so den Blick dafür. Es ist sehr, sehr anstrengend, dann wirklich Nein zu sagen. Ja. Und es ist so geil fürs Leben, glaube ich, wenn man das wirklich macht. Richtig cool, richtig cool. Marktausblick noch kurz. Wie geht's weiter?
Bei mir oder jetzt in der Immobilien?
Nee, jetzt allgemein. Also Zinsprognosen sind immer gerne genommen, wenn du welche hast.
Ich finde es erstaunlich hartnäckig, dass die Zinsen noch nicht weiter gefallen sind. Der erste Schritt war ja schon in die richtige Richtung, aber genau, wenn man so die Experten hört, war es ja so ein bisschen so zu erwarten. Ich denke, mit den nächsten ein, zwei Zinsschritten, auch wenn sie auf dem Level dann verharren sollten, ändert sich die Stimmung im Markt. Es geht ja auch immer viel darum, wie ist eigentlich so die generelle Stimmung. Ja, beim Thema Bau gibt es ja immer verschiedene, da kenne ich mich am besten aus, gibt es immer verschiedene Prognosen oder verschiedene Erleichterungen, wo es dann heißt, ja, das soll erleicht und da soll es vereinfacht werden. Und tatsächlich sehe ich das auf der Bundesebene, auf der Landesebene, die Umsetzung scheitert dann so ein bisschen. Das kriege ich bei meinen Genehmigungsverfahren mit, wo ich denke, das sollte auch leichter werden, das wird aber irgendwie nur noch schwieriger und die Prozesse dauern noch länger. Ja, und ansonsten kann ich nicht so richtig viel sagen. Ich glaube, nach wie vor werden die Mieten weiter steigen. Es gibt da viele Chancen für alle möglichen Investoren und Kapitalanleger, wenn man eben sehr genau überlegt, wo mache ich das Ganze und welche Strategie möchte ich da fahren. Es gibt ja auch Städte, da gehört auch Oldenburg dazu, wo es einfach die Mieten verhältnismäßig gering waren, ja, weil einfach so viel gebaut worden ist. Jetzt haben wir die Situation, es wird einfach da auch nicht mehr gebaut. Das heißt, die Bestandsmieten steigen auch da extrem. Und ich glaube, da gibt es einfach Chancen zu sagen, so in welcher Stadt sind die Quadratmeterpreise noch gering und die Mietentwicklung oder die Prognosen dann relativ hoch, wo kann ich dann eigentlich hier Fuß fassen? Deswegen gibt es ja in der Immobilienbranche eigentlich in fast jeder Phase immer irgendeine Chance. Die sehe ich im Moment nicht so sehr beim Neubau, immer noch ein bisschen bei der Sanierung, weil die Mittel einfach spannend sind. Dafür muss viel zusammenkommen. Genau, aber ich glaube, die Stimmung im Markt wird dann einiges bereinigen und es ist auch mittlerweile auch krass, ja, also es ist nicht nur, weil ich jetzt hier bei euch bei Immocation dabei bin, sondern auch im privaten Umfeld ist auch Frage des bisschen des Alters. Ja, ich muss jetzt irgendwie was machen, ich muss jetzt auch mit Immobilien was machen und es gibt immer mehr Leute, die einfach ihre Altersvorsorge regeln wollen. Und das ist natürlich immer schön zu wissen, privat, da freue ich mich viele Leute. Aber genau, ändert ja auch die Marktaktivität und das, dafür braucht man eine gute Stimme.
Ja, ja. Fossi, vielen Dank für super spannende Einblicke. Ganz viel Spaß bei der Family Time und auf dem Tennisplatz.
Ja, herzlichen Dank, bis bald. Dankeschön, ciao. Ciao.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.